A čo je chomek nula. Ja, aber
Oh Gott.
Ja, aber
Gott, dann jetzt kommt mal der Punkt.
Ja, ist gut. Ist gut. Guten Tag und herzlich willkommen zu Beyond Format, die Show mit dem Thema in verschiedenen Formaten. Mein Name ist Andres Kocko und neben mir im Internet hockt wieder mal der Christoph Hofer.
Hallo.
Wir sind tatsächlich das zweite Mal wieder hier und freuen uns sehr, die zweite Folge zu machen, nachdem wir die erste Folge jetzt rausgejagt haben und eben schon die ersten paar Rückmeldungen bekommen haben. Und bis jetzt klingt es gar nicht mal so schlecht. Also wir haben selber ganz viele Verbesserungsvorschläge schon für uns gehabt.
Aber, genau, also ich habe mir jetzt, wie man gehört, ohne ein besseres Mic ausgelernt. Dass da so richtig die Qualität noch mal ein bisschen steigt. Jetzt müssen wir es noch inhaltlich vielleicht auch noch besser machen.
Ja, hoffen wir, dass wir es herbekommen. Ja, aber so wirklich Verbesserungsvorschläge hat es aus irgendeinem Grund nicht allzu viel gehabt. Aber auf Facebook haben wir so ein gutes Feedback bekommen, wo man wirklich sehr viel davon mitnehmen kann.
Also es hat mein Herz schon ein bisschen gewärmt, als ich es gelesen habe. Willst du es schnell vorlesen?
Ja, natürlich. Und zwar ist der Kommentar auf Facebook gekommen vom Herr Frey. Und der hat Hochdeutsch geschrieben. Und zwar: Also bitteschön, da reden die Experten über Viren und so, aber vergessen die gefährlichste Krankheit von allen. Das sind die Handys nämlich. Und die asozialen Medien. Informiert euch mal!
Krass, ja, jetzt sind wir den Akzent gar nicht so gelesen, aber.
Ja, aber es war so ein kleiner Mix zwischen Asi, Deutschen und Merkel gewesen. Ich weiß auch nicht, wieso das jetzt so ist aufgekommen. Okay. Aber ja, wenn ihr es mal durchlesen, also es ist genau so geschrieben, wie ich es gesagt habe.
Genau, also wir werden uns natürlich den Input zu Herzen nehmen. Und gerne in Zukunft mal über die sogenannten asozialen Medien reden. Jetzt heute haben wir aber unser Thema ja schon. Genau. Ja, soll ich das mal vorstellen?
Ja, sehr gerne.
Genau, also wir haben ja vor zwei Wochen haben wir über Viren geredet. Und ja, was ja sehr aktuell ist. Und heute reden wir über ein anderes, immer aktuelles Thema. Und das sind die Eltern. Also wir reden jetzt nicht über deine Eltern, du, falls du das hast gedacht. Oder
schade.
Ja, ich glaube, du hast ja auch das Fotoalbum schon dabei. Aber genau, nein, ja. Wir reden über Beziehung von Eltern und Kindern in verschiedenen populären Medien und Formaten. Ja, im ganzen Leben gibt es ja nur wenig so prägende Beziehungen, wie man zu den eigenen Eltern hat. Und viele Geschichten drehen sich genau um die Dynamik zwischen Kind und Elternteil. Also von The Road, von Cormac McCarthy, über die Bestsellerbücher von Elena Ferrante bis zu Star Wars und Freaky Friday.
Ah, oh, den habe ich schon ewig nicht mehr gesehen.
Ja, den glaube ich noch nie gesehen.
Nein, verarsch mich nicht.
Nein, voll. Muss ich noch machen.
Ja, definitiv. Vor allem, hey, Lindsay Lohan ist dann noch so pure gut gewesen, hey.
Alright. Genau. Ja, die Fragen, die uns bei diesem Thema begleitet haben, sind eigentlich immer so ein bisschen die gleichen. Wie nehmen wir unsere Eltern als Kinder wahr? Wie verändert sich der Blick auf die Beziehung zu diesen Menschen, wenn wir älter werden? Und wie wird das alles in diesen verschiedenen Medien dargestellt? Gibt es da Sachen, die man mitnehmen kann, die man sich vielleicht für die eigenen Alten oder Jungen, wenn man sie dann mal hat, kann merken? Genau, und wir haben heute wieder verschiedene Medien ausgewählt und ich würde sonst echt mal anfangen.
Ja, sehr gerne, Christoph. Go for it.
Alright. Also, ich habe ein Comic bzw. eine Comic-Serie gelesen. Die heisst «Der Araber von Morgen». Mhm. Das ist ein Graphic Novel von Riyad Sattouf, also einem französischen Zeichner und Autor, wo 2014 ist der erste Band rausgekommen und dann auch mit dem FOF doch, das ist so der wichtigste europäische Comic-Preis, ist ausgezeichnet worden.
Oh, heftig.
Genau. Bislang gibt es 4 Bände und die schildern eigentlich seine eigene Kindheit, also es ist autobiografisch, vom Riyad, der zwischen Frankreich und Syrien aufwächst, von 1978 bis 1992, bis jetzt in diesen 4 Bänden. Mhm. Und ist eine der erfolgreichsten zeitgenössischen Comic-Reihen. Ist in mehr als 20 Sprachen übersetzt worden und wird auch sehr fleissig diskutiert. Genau, also die Comic-Reihe behandelt die Kindheit und Pubertät vom Autor Riyad Sattouf, der zwischen der arabischen Welt, also vor allem Syrien und Frankreich, aufwächst. Sein Vater ist aus Syrien und seine Mami aus Frankreich. Und ja, zeigt so seine Kindheit zwischen diesen zwei Kulturen. Die Comic-Reihe behandelt ganz klassische Jugendthemen wie Freundschaften, Schule, Pubertät, die erste Liebe, so diese Themen. Und ist halt so aus der Sicht von Riyad als Kind dargestellt. Also es ist so der unbedarfte Blick auf die Welt mit vielen Fragen, vielen Geheimnissen, die man als Kind vielleicht noch nicht ganz versteht. Und ist aber mit sehr viel Humor, aber auch sehr kritisch gezeichnet. Also es hat, der Autor erspart ihm nicht viel, aber es ist schon immer wieder lustig und unterhaltsam. Genau.
Mhm. Ja, und gut auf das heutige Thema zu kommen. Wie werden er, also wie wird die Mutter und der Vater dargestellt im Comic?
Genau, also da es ja um die Kindheit von Riyad geht, ist sie natürlich Mutter und Vater sehr zentrale Figuren in dieser Comic-Reihe. Und es ist sehr spannend, aus der Sicht von Riyad die zwei Figuren mitzuerleben, wie sie halt ihr Leben leben, ihre Vorstellungen haben. Und wir würden eigentlich auch gerne so ein bisschen die Köpfe sehen von dieser Mutter, von Clementine, und vom Vater, von Abdel, mhm, wo beide ganz verschiedene einfach auch Menschen sind. Also eben, es ist ja autobiografisch. Mhm. Und wo halt ganz verschiedene Ideen auch haben oder Ziele, halt entsprechend auch so ein bisschen ihrer Herkunft.
Mhm.
Es ist lustig, weil aus der Sicht von Riyad, der ja quasi als Kind dargestellt wird, ist halt vieles echt so ein bisschen irrational, was die machen. Und man kann sich auch sehr gut amüsieren darüber, weil es halt aus ihrer Sicht vom Kind wirklich zum Teil ganz seltsam ist, was die für Vorstellungen haben.
Mhm.
Genau. Was sehr schön ist, also bei diesen zwei Figuren, die sehr viel vorkommen, ist halt, dass man sie auf sehr vielseitige Art kennengelernt über die 4 Bände. Also man sieht die Schwächen und auch die Stärken von diesen Figuren, der Konflikt zwischen diesen Figuren, also es ist die Beziehung zwischen seinen Eltern verläuft auch nicht sehr harmonisch. Er hat noch 2 Brüder. Und echt über die 4 Bände zu sehen, wie sich die Beziehung entwickelt, das ist wirklich sehr spannend. Vor allem der Vater, der mit der Zeit eigentlich so ein bisschen von einem liberalen Pan-Araber zu einem religiösen Fanatist wird. Also das, so die Entwicklung ist extrem spannend und man sieht so sehr vielschichtig. Also es wird auch nicht so plakativ dargestellt. Und man fragt sich immer, meint er jetzt das wirklich oder ist das einfach, sagt er das nur so? Also es ist sehr spannend, so die Figuren so ein bisschen kennenzulernen über so eine lange Comic-Reihe. Genau.
Ja, und jetzt hast du es gerade angesprochen, also eben die arabische Seite vom Vater und die europäische Seite von Mutter, also das sind ja auch ein bisschen zwei Welten, die in einem Haushalt vorherrschen, und wie werden die dann genau dargestellt und werden sie auch gegenübergestellt?
Ja, immer wieder. Also es ist echt spannend, weil Riyad ist halt wirklich zwischen diesen zwei Welten aufgewachsen. Also das merkt man im Comic, sie reisen immer wieder zwischen Frankreich und Syrien hin und her, geht Syrien in die Schule eine Zeit lang, aber dann auch zu Frankreich. Und die verschiedenen Welten werden also mit einem Farbcode dargestellt. Also Frankreich ist blau und Syrien ist rot. Jetzt gibt genau, so rot-rosa. Natürlich ist vieles, was in der arabischen Welt dargestellt wird, ist vielleicht aus unserer Sicht oder jetzt aus europäischer Sicht ein bisschen befremdlich. Oder halt anders. Und es ist aber auch sehr spannend, so ein bisschen die Welt kennenzulernen. Und Riyad ist sehr, also als Autor ist auch sehr kritisch mit dieser Welt. Also es ist nicht so, dass er das jetzt irgendwie schön färbt oder so, aber das macht er auch zu Frankreich nicht. Also es ist wirklich so ein bisschen, ja, ein Blick, wo jetzt nicht irgendwie verklärt ist durch irgendwelche Erinnerungen oder so. Und es ist noch spannend, weil Riad halt wirklich in beiden Welten, also sowohl in Frankreich wie auch in Syrien, halt wirklich als Aussenseiter gilt. Also das, Frankreich ist halt der Syrer und Syrien ist der Franzose. Und das ist auch sehr spannend, weil er halt die beiden Welten wirklich so ein bisschen wie als Fremdling erkundet und da der Leser wie mitnimmt, wo ja auch eigentlich die beiden Welten vielleicht neu entdeckt mit ihm.
Mhm. Also er fühlt sich wie hergezogen zu den beiden wie Kulturen, aber nie wirklich daheim. Verstehe ich das richtig?
Ja, es ist natürlich schon so. Also für ihn ist es halt wie ein Stück weit normal, dass er in diesen beiden Welten irgendwie daheim ist, aber eben auch nicht daheim ist. Und es sind natürlich viele Fragen, die aufkommen im Comic. Es sind auch die Fragen, die man sich vielleicht selber stellt, wenn man die eine oder die andere Welt neu entdeckt, wo man halt dann irgendwie wie merkt, okay, in der einen Welt gelten irgendwie andere Regeln als in der anderen. Also es ist noch spannend, so das ganze Frauenbild wird auch sehr stark thematisiert in diesen Comics. Also was jetzt zum Beispiel seine Mami in Syrien darf oder eben nicht. Mhm. Und das wird aber auch immer sehr, mit sehr viel Humor dargestellt. Also es ist wirklich eine sehr gute Mischung aus wirklich ernste Diskussion von diesen Themen und auf der anderen Seite auch sehr humorvoll, so der Alltag. Also es erinnert an vielen Stellen so ein bisschen an den kleinen Nick vom Sempe, falls das jemand kennt.
Mhm. Und du hast gesagt, die Beziehung zwischen den Eltern sei zum Teil ein bisschen schwieriger manchmal. Und wie sieht es dann der Riad in seinen Augen oder wie hat er diesen Konflikt gesehen?
Ja, also er schildert natürlich sehr viel, also ich beobachten, jetzt nicht wertend im Sinn von, das ist jetzt schlecht oder irgendwie, die Mutter entscheidet, ist falsch oder der Vater. Aber es ist natürlich schon, dass die Beziehung ja recht spannungsgeladen ist, weil sie halt irgendwie aus zwei kulturellen Kreisen kommen und die zwei Figuren auch völlig andere Vorstellungen haben. Und es ist also noch spannend beim Lesen, weil auch, also ich meine, das Leben, das der Riad hatte, wenn man davon ausgeht, dass es eben Autobiografie ist, es ist schon recht, also da passiert ziemlich viel und auch ziemlich viel drastisch. Also ich werde jetzt nicht zu viel verraten, aber es hat also schon einige Cliffhanger, wo man echt so ist, wow, okay. Also es ist, man bleibt wirklich dran.
Ah, heftig, ja. Du sagst, der Vater macht so ein bisschen den Weg von der liberalen Sichtweise mehr ins konservative Reichen, oder? Wenn ich es richtig verstehe.
Ja.
Und wie ändert sich dann sein Frauenbild, das er hat? Weil du sagst ja, dass sie wird, also die Mutter wird ja konfrontiert, wenn sie in Syrien sind, mit den Normen, die dort vorherrschen, aber sind die Normen auch beim Vater vorhanden?
Ja, es ist noch interessant, also es ist sehr vielschichtig in dieser Beziehung, also so Themen wie Sexismus, Rassismus werden immer wieder angesprochen, also es geht auch sehr stark so um die ganze Antisemitismus, der zum Teil im arabischen Raum vorherrscht. Und es ist sehr spannend, weil es nicht so plakativ jetzt reduziert wird auf irgendwie so die der denken alle das oder irgendwie so, sondern es ist wirklich an den einzelnen Figuren festgemacht und es ist eben auch, jetzt gerade beim Vater ist man sich auch nie ganz sicher, ob er das irgendwie nachplappert, ob er das wirklich denkt. Also es ist sehr, der Comic, und ich glaube, das ist auch der Grund, wieso dass er so erfolgreich ist, ist in dieser Sicht sehr differenziert und versucht nicht so irgendwie jetzt eine einfache Lösung zu finden für die Konflikte, sondern er stellt das wirklich so ja, vielschichtig dar. Und gleichzeitig eben auch mit Humor. Also es ist jetzt auch nicht immer bierernst.
Ja, aber das macht ja auch Sinn, wenn es autobiografisch ist. Also es wäre ja, also es würde ja niemand ernst nehmen, wenn es echt wirklich plakativ ist und eben mit den einfachen Lösungen oder einfachen Stereotypen, es ist ja,
genau,
man hat auch probiert, genau die Komplexität vom Leben darzustellen.
Genau. Ja, was noch spannend ist, also ist, dass der Comic sehr einfach gezeichnet ist. Also es ist, ja, also ich will jetzt nicht sagen Kinderzeichnung, aber es ist wirklich sehr, also eben der kleine Nick ist so ein bisschen in diesem Stil, also es ist sehr mit sehr einfachen Linien und auch so ein bisschen reduziert gezeichnet, aber das macht es so sehr einladend. Also, und der Riad Sattouf hat auch in einem Interview gesagt, das ist eigentlich sein Ziel, dass das Leute lesen, die jetzt eben nicht unbedingt das Comic sonst lesen. Und das hat er, glaube ich, mit dem recht geschafft, dass er eben auch Leute mit dem anspricht, die vielleicht gar keine Beziehung zu diesem Format haben. Genau.
Also, dass wie wirklich der Inhalt wichtig ist, zu überbringen, die Darstellung von Szenen auch, also dass so wie Symbolik überbracht wird, aber jetzt so die Feinheiten, die manchmal bei diesen Comic, also bei vielen Comics auch im Vordergrund steht, so wie schön das Ganze aussieht, ist da jetzt sehr sekundär.
Genau, ich glaube, es ist ja auch so ein bisschen, weil es halt eine Kindheitserinnerung ist, also es ist ist es ein bisschen vereinfacht oder ein bisschen abstrakter und es lässt natürlich auch ein bisschen dazu ein, sich seine eigenen Gedanken zu machen, wenn man so in die Welt hineinsieht.
Ja, und es ist halt sicher auch so, wenn man sich an Sachen der Vergangenheit zurückerinnert, können zum Teil auch ein bisschen die Details fehlen oder ist halt so ein bisschen, also die Erinnerung verändert sich mit der Zeit auch.
Es ist schon noch lustig, das habe ich auch in einem Interview mit ihm gelesen, hat er gemeint, ja, dann habe ich gefragt, wie er sich denn so gut an das alles kann erinnern. Also ich meine, irgendwie im ersten Band ist er irgendwie 3 oder so. Also wie er dann genau kann sagen, wie jetzt, was seine Mami dann an diesem Tag hat gesagt oder so. Und er hat dann irgendwie auf das geantwortet, ja, er hat eben ein sehr gutes Gedächtnis, was seine Kindheit anbelangt. Was natürlich, ja, kann man da hinstellen, ob das so ist.
Ja, nein, es gibt natürlich Leute, und gut, wenn man so viel erlebt in der Kindheit oder so ein bisschen krassere Sachen, das tut sich ja logischerweise auch mehr verfestigen im Gedächtnis. Aber ja, sag nochmal, sorry.
Genau, also was noch spannend ist, dass die Comic-Reihe auch mit der Sprache so ein bisschen spielt. Also der Riyad redet ja Französisch, also ich habe jetzt eine deutsche Übersetzung gelesen, aber wenn er quasi im arabischen Raum ist, dann wird halt Arabisch geredet und es passiert mehrmals, dass der Riyad, nachdem er in Frankreich war, nicht mehr Arabisch kann. Also er kommt wieder zurück und hat die Sprache verlernt und dann geht es wieder 2 Monate, bis er das wieder kann. Und in dieser Zeit wird eigentlich das Arabische einfach wie ausgeschrieben, also in latinischen Buchstaben. Und man liest es halt dann auch so als Arabisch, also man liest es, was er halt hört, obwohl er es nicht versteht und man versteht es ja als Leser auch nicht, wenn man es nicht Arabisch kann. Und das ist recht lustig, weil das halt immer wieder aufkommt und auch er spielt sehr stark mit Akzenten, also wie zum Beispiel der Vater halt dann Französisch oder Deutsch redet, wo er halt einen starken Akzent hat, das wird dann auch so übersetzt quasi. Also es ist auch ein sehr cooler Umgang mit Sprache.
Ja, voll so, das, mit dem, was gespielt wird und auch ein bisschen probiert, authentisch darzustellen.
Genau.
Ja, sehr cool.
Ja, also so als Fazit, also es ist eine super coole Comic-Reihe, also ich kann es wirklich wärmstens empfehlen, es ist lustig, man liest gerne, es ist eine krasse Geschichte auch und so das Aufwachsen zwischen diesen zwei Welten spricht natürlich viel an, wo man ja vielleicht so ein bisschen aus der eigenen Jugend auch kennt, also jetzt nicht unbedingt, weil man in so einem krassen Verhältnis ist aufgewachsen, aber halt auch, weil halt vieles einfach irgendwie aus der Sicht vom Kind nochmal anders hinterfragt wird, die Welt anders angeschaut wird und gut auch die Beziehung zu den Eltern, zu Vater und Mutter in diesem Comic sehr spannend ist, weil auch beide, Vater und Mutter, sehr eigene, kontroverse Figuren sind.
Ja, in dem Fall kannst du es wärmstens empfehlen für die anderen Leute.
Genau, also wie immer gibt es den Link weiter unter dieser Folge. Und ich kann es wirklich sehr empfehlen. Also ich kann die Bücher kaufen oder auslehnen. Und es ist so, dass 3 ist auf 6 Bänder angelegt. Also jetzt sind 4 draussen, 2 kommen voraussichtlich noch. Und da kann man sich drauf freuen.
Sehr cool. Ja, dann würde ich sagen, dass wir doch zum nächsten Medium oder Format übergehen.
Ja, voll, da hast du ja auch etwas ready gemacht, oder?
Yes, sir. Zwar habe ich wieder mal ein Game mitgenommen und es ist God of War. Für die, die es nicht kennen, es ist ein Third-Person-Action-Adventure-Videospiel. Also es heisst auch wieder, die Kamera ist wie hinter der Figur, die man steuern. Und das Spiel ist im 2018 vom Entwicklerstudio Santa Monica Studio veröffentlicht worden. Für die, die es kennen, es ist natürlich eine Riesenserie, und zwar eine 8-teilige Serie, also mit mehreren wie Spin-offs oder wie kleineren Teilen. Und das Ganze hat schon auf der PlayStation 2 angefangen, hat auf der PSP Spiel, das sie rausgekommen, bis hin eben jetzt zur PS4. Das Spiel ist echt direkt Nachfolger zum dritten offiziellen Teil, der für PS3, soweit ich weiss, ist rausgekommen. Und es hat angeschlagen wie eine Bombe, weil es hat mehrere Game of the Year Awards gewonnen von mehreren Medien und Gaming-Zeitschriften und hat allein im ersten Monat nach Release 10 Millionen Exemplare verkauft, was bis jetzt noch der Rekord ist auf der PS4.
Krass.
Ja, das ist heftig. Also, es ist nämlich so, im Gegensatz zu den Vorgängern, die primär Orte und Figuren aus der griechischen Mythologie beinhaltet haben, bedient sich der neueste Teil aus der nordischen Mythologie.
Okay, und wieso ist das jetzt gewechselt worden?
Genau, merci für die Frage. Es ist, da muss ich fast noch ein bisschen ausholen, weil die Hauptperson der Serie ist der Kratos. Es ist ein Krieger, ein Spartaner, der im Verlauf der vorderen Spiel durch Ares, durch einen Kriegsgott, den man kennt, verarscht ist worden. Und dazu ist gebracht worden, seine Familie umzubringen. Und wenn ihr mal das Bild googelt, Kratos, seht ihr, der hat so weisse, sehr markante Haut. Und das ist der Grund, weil die Asche an seiner Familie, an seiner Haut für immer haftet und er somit das für immer mit sich trägt.
Und das ist ein dunklerer Ton als jetzt beim Comic vorher.
Ja, voll. Aber gleich ist es schon recht weiss. Also man sieht schon, dass etwas nicht normal ist. Ab dem Moment fängt echt so der Rachefeldzug von dem Kratos an, der unglaublich blutig ist. Also er bringt im ersten Teil bringt er den Ares um und nimmt eigentlich seinen Platz als God of War ein, was echt oder Titelgeber Nero ist. Bis zum dritten und letzten Teil, bevor dem neuen Teil, ist es echt so weit, dass er echt praktisch den ganzen Olymp umgebracht hat. Er hat eben im Verlauf herausgefunden, dass sein Vater der Zeus ist und dass er noch die ganze Zeit verarscht hat. Also es ist eine Shitshow von A bis Z für den Kratos und er stirbt mehrere Mal und so weiter und so fort. Aber okay. Da könnte man Stunden darüber reden, was dort alles passiert. Und um auf deine Frage zurückzukommen, warum der Wechsel jetzt ist gekommen, der Grund ist, dass die Entwickler das Gefühl hatten, sie können so nicht weiterfahren. Also erstens, es gibt keine Götter mehr, die man umbringen
könnte. Ja, das ist natürlich ein grosses Problem.
Genau, und das Zweite ist, so wie das Setting und dort die Art und Weise, wie du spielst, aufbauen, es würde nicht mehr so gut funktionieren in der heutigen Zeit, weil es ist eben ein unglaublich brutales Spiel, es ist wirklich so ein kleines Hirn ausschalten und drei Metzeln. Um das Ganze ein bisschen neue Touch zu geben, haben sie der Kratos, der aus irgendeinem Grund seinen Weg in ein antikes Norwegen hat gefunden. Und das Antike in dem Sinn, weil es halt mit all diesen Figuren und auch Göttern von nordischer Mythologie zusammenhängt. Und das Ganze wirkt echt sehr erwachsen. Also auch die Animation ist sehr real, kann man fast sagen. Mhm. Und die Mehrheit auch von den Leuten hat das Gefühl gehabt, dass das so Zeit war für den Neuwechsel oder für das vielleicht ein bisschen erwachsener, auch ein bisschen mehr story-focused sozusagen. Mhm. Und dass es ein bisschen mehr an dem heutigen Zeitgeist ein bisschen entspricht.
Okay.
Und es ist ja so, dass in nordischer Mythologie gibt es ja die verschiedenen Welten oder Realms auf Englisch. Und das meiste spielt echt in Midgard. Das ist echt so ein bisschen das, was unsere Erde sollte repräsentieren, wobei man im Spiel ein bisschen auch der zwischen den Realms kumpeln kann. Ja. Das Hauptziel des Spiels ist eigentlich, der Kratos, der eine neue Familie hat gegründet, muss mit seinem Sohn Atreus die Asche von seiner verstorbenen Frau auf den höchsten Punkt von allen Realms bringen. Das war so ihr letzter Wunsch gewesen.
Okay, und also die ist jetzt auch schon wieder gestorben. Also
die ist schon wieder gestorben. Es ist
oh Mann, ja.
Wirklich, also der Kratos, der hat Pech wie nichts. Und ja, man weiß nicht, warum sie gestorben ist, aber sie ist gestorben und die Asche muss jetzt an den höchsten Punkt gebracht werden. So verläuft die Reise halt mehr oder minder reibungsfrei, aber ja, das sind halt die Götter, die dort vorherrschen, die sogenannten Aesir, die halt Götter beinhalten wie der Allfather Odin, den man kennt, oder Thor oder Baldur und so weiter, wo einem halt im Weg stehen, wo das irgendwie nicht so gerne haben, wenn da so ein fremder Gott ihre Seiche.
Aha, okay, die fühlen sich quasi gestört.
Ja, definitiv.
Von dem Griech.
Von dem Urgriech. Ja, und darum kommen auch immer wieder halt Gegner, die man muss bekämpfen und so weiter und so fort.
Okay. Also eben, du hast jetzt angesprochen, die Vater-Sohn-Beziehung. Wie fest steht die im Vordergrund in diesem Spiel?
Also so im einen Satz kann man sagen, es ist der Hauptfokus vom Spiel oder von der Story. Es ist oder, das, was am spannendsten ist zum Miterleben, wenn man spielt. Mhm. Weil die Beziehung zwischen ihnen ist am Anfang sehr distanziert. Man hat das Gefühl, der Kratos will wie gar nichts zu viel Nähe zeigen und auch zulassen, weil er gut so viel erlebt hat und weil er seine Familie verloren hat. Und wie gar nicht erst zulassen, falls jetzt im, also im jetzigen Sommer Atreus wieder etwas würde passieren, dass dann ja, nicht wieder die gleichen rachsüchtigen Gefühle würden aufkommen. Und umgekehrt ist der Atreus, der ständig mit einem mitreist. So ein
wie alt ist der denn?
Der ist so um die 10-Jährige etwa.
Ja.
Genau. Und sie und er ist halt wirklich sehr noch ein Kind und probiert, will er recht gerne so ein mit seinem Vater reden, aber fühlt sich halt mega fast ein bisschen abgestoßen und er kann auch nicht wirklich das Gefühl, das er halt fühlt, von, wegen dem Tod von seiner Mutter, nicht wirklich zeigen, am Kratos. Mhm. Genau, und es ist, was man echt spürt am Kratos, ist eben der Konflikt zwischen dieser Nähe zeigen, aber auch der Angst, ihn dann durch in Gefahr zu bringen, wenn er ihn jetzt viel weiss oder so, weil er verschwiegt ihm beispielsweise seinen Gottesstatus, den er hat.
Ah, okay, krass.
Und auch seine Kräfte, die er hat. Er sieht es zwar zwischendurch oder er versucht es auch irgendwie ein bisschen zu kaschieren, aber er sagt nie offen, hey, im Fall Gott so. Und ich habe Kräfte.
Also ich nehme jetzt mal, das entwickelt sich irgendwie im Verlauf des Spiels. Also wie verändert sich das irgendwie, die Dynamik zwischen diesen zwei Figuren? Oder wie sieht das aus?
Das ist sehr interessant zum Mitverfolgen. Es entsteht eine sehr grosse Veränderung auch zwischen ihnen, weil nach entsteht eine bessere Beziehung zwischen ihnen, weil der Kratos der öffnet sich und der Atreus der kann auf der anderen Seite auch sehr viel vom Kratos lernen. Und es ist eben so, dass der Kratos lernt durch Atreus die Menschlichkeit wieder zu finden, wo der Kratos in den vergangenen Spielen halt total auf die Seite da, weil er halt echt das rachsüchtige Monster war. Und der Atreus wiederum lernt dann mit der Zeit, mild Spoiler, also er kommt, also bekommt dann mit, dass, oder er, Kratos sagt ihm dann, dass er ein Gott ist, und er zeigt ihm, mit dieser Göttlichkeit umzugehen.
Also so ein bisschen übersetzt könnte man sagen, es geht eigentlich so ein bisschen zum Erwachsenwerden, vielleicht mit Verantwortung umzugehen. Also wo man ja quasi in dieser Vater-Sohn-Beziehung lernt, ja, mit eigenen Kräften umzugehen, mit der eigenen Verantwortung. Kann man das so sagen?
Genau, das ist wie das, was Kratos ihm mitgeben will. Definitiv, genau.
Ja, ich habe eine Frage. Also ist der, also ich meine, wir reden hier über ein Videospiel. Also wie wird das dargestellt? Oder also sind das so Cutscenes oder ist das so etwas, was im Spiel passiert? Also wo man quasi die Beziehung zu dem Atreus irgendwie pflegt oder vorwärts bringt, wie läuft das?
Das Spannende am Spiel ist eben, dass der Sohn aktiv im Spiel wie seinen Beitrag leistet. Er hat zum Beispiel seinen Bogen, den er immer dabei hat, und zum Beispiel während dem Kampf gegen irgendwelche Monster schießt er automatisch auch die Leute ab. Oder man kann auch gezielt Befehl geben, wenn er zum Beispiel so herschießt. Oder wenn man ein Puzzle muss lösen muss. Also ein Puzzle. Es gibt eben so Spiele, so Rätsel, wo man zum Beispiel irgendwie eine Tür muss aufbekommen durch irgendeinen Mechanismus. Und dort könnte man zum Beispiel auch Atreus sagen, hey, kannst du nicht viel dort herschießen? Es ist schon vorher vorgekommen in Videogames, dass man so einen Sidekick hat, der mithilft beim Kämpfen oder beim weiss nicht was. Und dort ist es immer schwierig, so die Balance zu finden zwischen, ob es jetzt ein Babysitting ist, also ob man die ganze Zeit muss schauen muss, dass der andere stirbt, weil den verliert man halt. Man muss von vorne anfangen, also vom letzten Ladezeitpunkt. Oder ob er halt einfach, ob man wirklich links kann liegen kann und dann macht er schon sein Zeug und dann irgendwann ist, ja. Also weißt du, dass es so ein bisschen redundant ist mit der Zeit. Was sie im Spiel sehr gut machen, ist eben die Balance zu finden. Also er kann tatsächlich von Leuten angegriffen werden, wo man dann muss retten. Aber er tut sich nicht nur selber verteidigen sehr gut, sondern er hilft auch Kratos. Und zwar tut er zum Beispiel ihn warnen, wenn jemand hinter ihm ist. Oder kommt auch, wenn die Trend kommt, kann angreifen, kommt er vielleicht einen Mangel auf den Rücken und probiert ihn mit dem Bogen zu würgen und so weiter. Also so kleine Details, die dort eingebaut sind, wo wir wirklich die Dynamik auch im Gameplay durchsetzen.
Also man kann eigentlich sagen, es ist quasi wirklich ein Versuch, dass die Beziehung irgendwie realistisch darzustellen von diesen zwei Charakteren.
Genau. Und das ist nicht nur innerhalb vom Kampf, sondern auch während sie laufen oder sie oft mit einem Boot unterwegs, ist immer zwischen so Konversation am Laufen zwischen ihnen. Oder der Atreus tut zum Beispiel auch der Kratos auf interessante Sachen herweisen. So, hey, schau mal, dort ist irgendetwas. Mhm. Wo man dann hergeht und dann ist zum Beispiel eine Kiste dort, wo es irgendwie neue Rüstung hat und so weiter. Darum wirklich sehr cool einbauen und ja.
Jetzt, also so wie ich es jetzt auch verstanden habe, ist ja wirklich so, dass quasi die zwei Männerfiguren da irgendwie die Spielwelt dominieren. Was ist denn, also mit der Mutter hat die überhaupt irgendeine Rolle in diesem Spiel oder also kommt die überhaupt vor? Mal abgesehen davon, dass man jetzt da ihre Asche so verstreuen.
Gute Frage. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, körperlich kommt sie halt wirklich nur am Anfang aus im Sarg vor. Und wird dann verbrannt und Asche eingesammelt. Und sonst kommt sie eigentlich nie vor. Aber, soll ich sagen, ich will nicht zu viel verraten, aber sie ist eigentlich ein Wegweiser für das ganze Abenteuer. Das ist so mal so dahingelegt. Aber auch sonst, neben dieser aktiven Rolle, die sie hatte, ist sie natürlich von dem Gefühl her, das sie beide haben und wie sie mit ihrem Tod umgehen, sehr präsent. Weil sie gehen beide mit sehr unterschiedlichen Arten von Emotionen mit ihrem Tod um.
Also wir können sagen, es ist jetzt in dem Sinn ein differenzierterer Ansatz als jetzt nur irgendwie Männerfreundschaft, die in diesem Spiel dargestellt wird.
Ja, genau. Es ist nicht echt wie so eine Cop-Buddy-Adventure, wo sie ein bisschen Spass zusammen haben und kann ein bisschen Bier saufen oder was auch immer, sondern nein, es ist wirklich sehr eine echte, tiefe, sehr komplizierte Beziehung, die sie zusammen haben und sich wirklich auch dynamisch verändert. Was vielleicht viele nicht wissen, die nicht so im Gaming unterwegs sind, die Games werden heutzutage auch mit richtigen Schauspielern gemacht. Also das heisst, es sind dann auch so Anzüge, wo man Bewegungen kann aufnehmen kann und vor allem auch Gesichtsanimationen, die man kann aufnehmen kann. So wie der Gollum zum Beispiel mit dem Andy Serkis. Und der Schauspieler, der Kratos spielt, der Christopher Judge, hat sich sehr gut mit seiner Rolle kann identifizieren, weil er selber, weil glaube ich bei Stargate mega aufwendig viel hat müssen dreiarbeiten, also hat wie dort müssen sein und hat wie die ersten 10 Jahre von seinen Kindern wie verpasst. Ähnlich ist es auch ein bisschen mit dem Kratos gewesen, der wirklich eigentlich wie noch keine Beziehung mit dem Atreus hat aufbauen.
Also dass sich das dort ein bisschen spiegelt quasi. Schauspieler und Rolle.
Weil er hat hier, es gibt die eine Dokumentation, wo ich den ganzen fünfjährigen Entwicklungsprozess von dem Spiel ist gezeigt worden. Und er wirklich also Tränen in den Augen gehabt, wo er gesagt hat, also eben das, die Performance von ihm ist wie ein Love Letter und End Apology to his kids. Also,
okay.
Das habe ich noch sehr spannend gefunden, dass er wie nahe ihm das ist gegangen. Und man merkt so eine Performance im Spiel selber.
Es ist ja auch noch spannend, also so wie ich jetzt das so gehört, es sind ja wirklich auch sehr komplexe oder erwachsene Themen, die da angesprochen werden. Also das ganze Erwachsenwerden, der Umgang mit dem Tod von einem älteren Teil, Beziehung zwischen Eltern und Kind, wo eben vielleicht nicht so ist, wie man sich das gerne hat vorgestellt. Also es klingt sehr spannend und das quasi so in eine Reise zu packen, ist ja irgendwie für ein Videospiel eine sehr reizvolle Entwicklung, die man eben miterleben kann.
Ja, und es ist wirklich, wie du sagst, es ist einerseits, was können die beiden Charaktere voneinander lernen, man sieht den Rollenkonflikt, den beide haben. Weil eben der Kratos will sehr gerne wie die Vaterrolle übernehmen, aber er hat auch sein Rucksack mit seinen Problemen aus der Vergangenheit, die irgendwie immer wieder einholen. Und bei Atreus ist es eben auch so das kindliche Ich, das er will auch irgendwie ausleben, aber auch ein bisschen sehr schnell müssen erwachsen werden, weil er halt einerseits mal mitbekommt, dass er halt wie ein Halbgott ist und auch muss in der Welt können überleben. Das ist wirklich sehr, sehr spannend.
Also das heisst von dir eigentlich eine Empfehlung, wenn man sich mehr will, mit einerseits wahrscheinlich der nordischen Mythologie und andererseits mit diesen Themen auseinandersetzen.
Wirklich hundertprozentig. Ich habe ein geniales Spiel gefunden. Wirklich, die Story hat mir so fest gefallen. Und auch zum Spiel hat es gefackt. Und man muss sich bewusst sein, es ist gegen noch sehr brutal. Also,
also es ist nicht ein Walk in the Park jetzt.
Nein. Und es ist auch, also je nachdem, welche Schwierigkeitsgrad man auswählt, es ist auch nicht das einfachste Spiel. Also für die, die es gespielt haben, sage ich nur, ja, für uns Zeichen Valkyrie. Die wissen es.
Okay, mit der russischen Botschaft würde ich sagen, dann gehen wir noch zum dritten Medium, das wir heute vorstellen.
Genau, das wir beide angeschaut haben.
Genau, das letzte Medium, das wir heute besprechen, ist der Film Brave auf Englisch oder Merida, Legende der Highlands, heißt es auf Deutsch.
Merida.
Ja, okay, Entschuldigung. Merida, ja.
Nein, weißt du, wegen dem Schottischen, weil sie es so geil sagen immer im Film. Merida.
Genau, also eben, genau, Schottland, Legende der Highlands. Da kommen wir dann gut drauf. Der Film ist von Pixar und Disney, 2012 rausgekommen, von einem Regie-Trio. Brenda Chapman, der bei «Der Prinz von Ägypten» hat schon Regie gemacht hat, der Mark Andres und der Steve Purcell. Der Steve Purcell ist interessant, Sam & Max, falls es jemand noch kennt, ist eine Comicreihe, wo auch Videospiele sind gemacht worden. Also er ist sehr stark in Videospielszenen drin gewesen, hat auch die ganze Monkey Island-Spiel von LucasArts mitverantwortet. Das sind so legendäre Point-and-Click-Adventures.
Ja, ist das mit dem Sheriff und mit dem Haas da? Sam & Max.
Ja, genau.
Ja, genau. Oh, voilà. Ja, super.
Genau, das ist der erste Pixar-Film, der einen weiblichen Hauptcharakter hatte. 2012, schon Statement.
Yes.
Genau, und ist Oscar-Gewinner für Beste Animationsfilm, hat den Golden Globe gewonnen, British Film Award, also eine ganze Reihe von Preisen.
Mhm.
Genau, der Film dreht sich um die Merida, eine schottische, abenteuerlustige Prinzessin. Sie wird von ihrer Mutter ständig so ein bisschen ins Benehmen von einer echten Prinzessin eingeführt, aber sie will eigentlich viel mehr draussen sein und Bogen schiessen, also so ein bisschen ein typischer Konflikt.
Mhm.
Genau, es kommen dann ihre Mutter, die Elinor, tut dann verschiedene so Bräutigammen organisieren, was kommt Merida so bewerben. Und die Merida bricht dann aber eigentlich aus, rennt davon und trifft im Wald auf eine Hex, unverhofft, wo sie bittet, ihre Mutter zu verändern.
Mhm.
Und das ist so typisch ein Zauber, der nicht so ganz klar ausgesprochen wird, was man eigentlich will, weil ihre Mutter wird dann in einen Bär verwandelt und das hat sie natürlich eigentlich nicht wollen.
Mhm.
Und wenn der Zauber, es gibt dann quasi ein Auftrag, man muss das Band neu knüpfen. Was das genau bedeutet, weiss man am Anfang vom Film noch nicht. Aber wenn das nicht passiert, innerhalb von zwei Tagen, dann wird ihre Mutter permanent in einen Bär verwandelt. Und der Film dreht sich eigentlich darum, dass sie das versucht, das zu verhindern.
Mhm.
Der Film dreht sich sehr stark um Freiheit und Schicksal. Also es ist so eine Märli-Geschichte halt mit diesen typischen Elementen. Irgendwie eine Burg und eine Königsfamilie und Zauberer etc. Es geht aber sehr stark eben um das, sein eigenes Schicksal wollen bestimmen und auch so ein bisschen die junge Generation, die vielleicht andere Regeln will definieren will, als noch ihre Eltern hatten.
Mhm.
Genau. Ja, so viel mal zum so ein bisschen Überblick zu bekommen über den Film. Du hast ja den Film auch geschaut, noch einmal.
Ja, gut gestern.
Genau, ist so ein bisschen die Frage, oder? Jetzt, wir haben vorhin beim Kratos haben wir eben über quasi Vater-Sohn geredet und jetzt geht es ja hier in diesem Film um Mutter-Tochter.
Mhm.
Und es ist ja noch spannend in diesem Film, wie eben die Kommunikation funktioniert zwischen den zwei Figuren oder eben nicht. Wie hast du das mitgenommen?
Ja, also man merkt echt von Anfang an, dass zwar, also rein faktisch reden sie schon miteinander, aber so ein bisschen inhaltlich und vor allem gefühlsmässig sehr nebeneinander. Also sie hören sich gegenseitig nicht wirklich zu. Und ja, ich weiß nicht, wie hast du gesehen?
Also es ist ja noch spannend, es gibt eine Szene im Film, wo die beiden miteinander reden, aber sie führen eigentlich beide ein Selbstgespräch.
Ja.
Und die Szenen werden so wie nebeneinander gezeigt. Also die Mutter redet mit ihrem Mann quasi als Merida und Merida redet mit ihrem Ross als Mutter und sie reden dann so miteinander, was sehr exemplarisch ist. Genau. Und es ist natürlich so, dass bei beiden eine gewisse Angst da ist, die andere Person mit den Tatsachen zu konfrontieren oder mit eigenen Wünschen.
Yeah.
Und auch so ein kleines Unvermögen, das zu erklären. Also was recht spannend ist, ist, dass ja die Mutter jetzt in diesem Film nicht ganz kann erklären kann, wieso das jetzt die Wahl von einer Brütung am besten ist für die Merida und Merida eigentlich nicht ganz kann erklären kann, wieso dass sie eben nicht heiraten will, sondern nie frei sein.
Ja. Ja, das stimmt. Das stimmt, dass sie wie dann die Mutter selber in einen Konflikt reinkommt. Macht es überhaupt Sinn, das jetzt so weiterzuziehen, aber eben sich noch sehr fest dran hebt. Und bei dieser Szene habe ich mir während dem Schauen auch aufgeschrieben, wenn das Gespräch so hat stattgefunden zwischen ihnen, hätte man echt dort einen Cut können machen und es wäre das Ende des Films gewesen fast.
Ja, genau.
Weil sie es wirklich so mit offenen Karten gespielt, hätte es schön können ausdiskutieren, so wie man es gerne möchte haben. Genau. Aber eben, so ist es leider nicht gewesen.
Genau, also geht weg dem Unvermögen kommt es ja nicht zu dem Konflikt, dass Merida ihre Mutter aus Versehen quasi in einen Bär verwandelt. Und ich habe das recht spannend gefunden. Also natürlich dreht es sich irgendwie so um die schottische, vielleicht auch Fabelwelt, aber der Bär hat ja irgendwie sehr starke Symbolik in dem, oder die Bärin hat sehr starke Symbolik in dem Film. Ich nehme an, das ist dir ja auch aufgefallen, oder?
Nein, ich habe es nicht gesehen.
Ja, vielleicht kannst du etwas zu dem sagen.
Ja, natürlich. Nein, es ist genau so, dass aber zum Beispiel, die Mutter wird eben zu dem Bär, aber wie das Verhalten bleibt wie von Mutter am Anfang. Jedoch, nach dies nach kommt die Wildheit vom Bär immer wieder vor, wo sie ja die Mary dann nicht wiedererkennt. Und es ist eben dann der, also ich habe mir dann so ein bisschen aufgeschrieben, es ist eben die Wildheit von Mary da auch so ein bisschen, was sie darstellt, so ein bisschen abenteuerliche, wilde, freie, wo die wilde Seite vom Bär darstellen könnte. Und im Gegensatz zur Knigge, wo die Mutter eigentlich mega möchte durchsetzen, eben die Normen, die sie hat, wie sich eine Frau muss verhalten, wie das System funktioniert. Und dann sieht man eben den riesigen Bär mit grauen Zähnen und alles, wie sie irgendwie einmal in einer Szene probiert, mit Stecken, die Gabel und Messer darstellen sollten, irgendwelche Bäre zu essen, anstatt ich halt normal meinen Bär zu essen.
Genau. Ja, es ist ja auch irgendwie die Verhandlung in den Bären, eben, dass die Mutter auch so ein bisschen ihre wilde Seite muss kennenlernen und umgekehrt, dass die Merida sich plötzlich um ihre Mutter muss kümmern muss. Wo ja irgendwie jetzt nicht mehr zu Schlag kommt in dieser Form. Und so ein bisschen trauen, sich dann so ein bisschen wie vertauschen.
Ja, so ein bisschen die Verantwortung, die bei Merida gefällt hat, muss ich jetzt warnen. Weil es genau nicht anders wird gehen.
Mir ist eben lustigerweise, also als ich so geschaut habe, ist mir sehr schnell, es gibt eine Szene, wo sich die Merida so ein bisschen erinnert, wo sie noch kleiner war und sich ihre Mutter eben sehr stark um sie kümmert. Und jetzt muss sie sich plötzlich um ihre Mutter kümmern, die jetzt ein Bär ist und sie zum Teil eben nicht mehr kennt in ihrer Form. Und mir ist sehr schnell irgendwie so die Alzheimer-Analogie in den Sinn gekommen, wo ich dann so ein bisschen gedacht, ja, das ist eigentlich so der Bär oder die Bärin symbolisiert vielleicht auch so ein bisschen die Rolle, die Kinder müssen einnehmen müssen, wenn ihre Eltern eben alt sind, also nicht mehr vielleicht ganz alles verstehen, nicht mehr selbstständig sind. Und so ein bisschen der Rollenwechsel, den man plötzlich muss einnehmen muss, das habe ich recht spannend gefunden, weil irgendwie durch die Verwandlung in den Bär das halt auf eine sehr bildhafte Weise dargestellt wird.
Ah, das ist sehr cool, das haben wir gar nicht überlegt. So, wie es dann auch beim Alzheimer ist, dass man halt da die klaren Momente hat.
Genau.
Und sich dann auch mega festhält an denen, zum Beispiel als Kind. Und es dann aber wieder weggeht, wenn er wieder, also schlecht gesagt, das Alzheimer wieder reingekickt. Also,
genau.
Ja, ja, cooler Punkt, ja. Voll. Und sonst, aber was ist dir sonst noch so aufgefallen, so von den Elementen her, jetzt im Film allgemein?
Ja, also ich habe es sehr spannend gefunden, weil am Anfang, als ich den Film schaue, habe ich so gedacht, es ist so ein bisschen plakativ, so die Rollenverteilung, also so der Vater ist so ein bisschen der Über den haben wir noch gar nicht geredet. Der Vater ist so, der unterstützt so ein bisschen so die Freiheitsbestreben von seiner Tochter, und die Mutter ist eben mehr so ein die strenge Kalte. Und das ist ja so ein kleines Rollenbild, ja, also, was man auch schon kennt aus anderen Geschichten. Und es ist aber dann im Verlauf des Films wird es irgendwie komplexer. Also es gibt dann auch später im Film auch Szenen, wo sich der Vater gegen die Anweisungen von seiner Tochter stellt und wo sie ihn noch muss konfrontieren und wo die Mutter für ihre Tochter quasi muss einstehen. Und man merkt so, wie die Beziehungen mit dem Film, mit dem Verlauf des Films komplexer werden und auch nicht so plakativ sind, wie sie am Anfang vielleicht dargestellt werden. Also es ist echt spannend, gerade so in einem Film, der sich ja so ein bisschen an eine Märchenstruktur orientiert, dass es dann gleich irgendwo durch komplexer wird.
Mhm. Und eben auch, wie in dem vorderen Beispiel, es ist eben auf so eine echte Art und Weise, wo nicht alles schwarz und weiß ist, sondern eben der Verlauf von dieser Beziehungsdynamik, die sich ändert im Verlauf des Films. Das finde ich immer halt mega spannend. Was ich auch cool finde, was sie sehr gut zeigen in diesem Film, so ein bisschen manchmal die Arroganz von den Eltern zu wissen, wie die Welt läuft und wie man sich muss verhalten muss.
Das ist ein spannender Punkt. So. Ja.
Weil das, also... Ich glaube, jeder von uns hat sicher auch mal einen Moment mit seinen Eltern so gehabt, wo man sich irgendwie sehr hat müssen durchsetzen musste, um auch eine eigene Meinung reinzubringen. Und manchmal fände ich es eben, und es wird in diesen Filmen wird es so gezeigt, und es wird auch gezeigt, dass es manchmal wichtig ist, um einem Kind zuzuhören und dem mal eine Chance zu geben, was gesagt wird, oder mal eine Idee ernst zu nehmen und mal wirklich probieren umzusetzen. Und dass man wirklich halt wieder so das gegenseitiges Lehren sollte auch fördern.
Mhm.
Weil jetzt eben im Beispiel mit der Mutter und mit der Merida, dass eben die Mutter sollte lernen, eben ist vielleicht mal Zeit für eine neue Art und Weise, wie man mit dem ganzen System umgeht, mit dieser Zwangsheirat und so weiter. Und Merida, die von ihrer Mutter lernt, wie man die Verantwortung übernimmt und nicht einfach head first in ein Abenteuer solche Kumpels, sondern manchmal schon ein bisschen um die Leute um sich herum mal schauen.
Voll. Also das ist, finde ich, sehr spannend, dass jetzt auch bei diesen Medien kommt das ja irgendwie über, wo wir jetzt heute haben besprochen, wo also beim God of War und bei Merida jetzt sehr stark bei der Arbeit von Morgan teilweise blitzt das so ein bisschen auf, dass halt wirklich die Welt, wo die quasi die Eltern drin aufwachsen, sich zum Teil so verändert, bis dann die Kinder quasi in die Position kommen, wo sie das halt wirklich auch die Eltern irgendwie sich müssen verändern. Und das ist, glaube ich, eine grosse, kann man jetzt vielleicht sagen, über all die drei Medien hinweg etwas, wo man sieht, dass eben die Eltern-Kind-Beziehung nicht etwas ist, wo irgendwie statisch ist oder wo man halt wie zu gewissen Lebensalter hat man halt die typischen Konflikte, das ist sicher auch ein Teil davon, aber eben auch, dass halt sich die Welt um einen herum so stark ändert, dass halt auch die Eltern ständig irgendwie müssen sich anpassen oder eben auch für ihre Kinder lernen. Also dass es eigentlich viel mehr so eine Beziehung auf Augenhöhe wird, mit jeder Eltern, als man wird.
Mhm. Ja, voll so, genau. Horizontal miteinander reden, eben in Vertikal. Das ist ein sehr wichtiger Prozess, wo wir halt alle durchlaufen, auch während der Teenage-Alter und so weiter. Ja. Ja. Was ich, nur noch ein kurzer Punkt, wo mir auch während dem Film ist aufgefallen. So wie, du hast schon angesprochen, dieser plakativen Art und Weise, wie man auch so Storys kann darstellen. So eben zum Beispiel die Mutter, die sehr streng und sehr, wie soll ich sagen, sehr sich am System orientiert und so weiter. Und auch sich von was durchsetzt zwischen ihr. Und es gibt eben eine Szene, wo sie sich streiten, bevor dann Merida wegrennt und die Mutter dann etwas macht, so aus der Wut raus. Eben, was macht sie? Ich glaube, sie schießt ihren Bogen ins Feuer.
Ja, genau.
Und Merida macht etwas Ähnliches. Und bei beiden siehst du, nachdem sie es gemacht haben, so der Schock, so, oh fuck, nein, warum habe ich das jetzt gemacht? Das kann ich doch ihr nicht antun. So ein bisschen, weißt du, so, nicht, dass sie sagt, jetzt bin ich streng, jetzt mache ich das kaputt und du bist selber die Schuld, sondern so, nein, shit, okay, ich bin viel zu weit gegangen und so weiter. Das habe ich mega echt gefunden, weil es passiert so oft in einem Streit, dass man irgendetwas blöd sagt, wo man dann gut, hilf mir schnell das Wort.
Bereut.
Ja, genau. Ich bin wieder bereut.
Das ist ein sehr unbekanntes Wort für dich. In deinem Wortschatz kommt das sehr gut auf.
Ich bin noch nicht so weit im Duden. Ich habe es mit dem C. Ah, nein, fuck. Beim A, sorry. Wenn ich beim C wäre, wäre ich schon durch. Ah, oh, oi. Ja, hast du noch etwas zum Film? Oder,
Nein, ich würde, glaube ich, wieder so ein bisschen zurückkommen auf die drei Medien, die wir jetzt heute besprochen haben, oder?
Ja gut, sind wir schon am Ende näher gekommen und haben die drei Sachen besprochen. Und ich weiss nicht, ich habe gefunden, dass es sehr cool ist, wie breit gefächert die Art und Weise ist, jetzt in diesen drei Formaten, wie die Dynamik zwischen Kind und Eltern dargestellt ist worden. Ob es jetzt wirklich nur eben die Mutter-Tochter-Beziehung ist, Vater-Sohn oder eben Sohn-Eltern und so weiter, genau.
Ja, voll. Also es sind wirklich drei verschiedene quasi Herangehensweisen an die Beziehung. Ich glaube, grundsätzlich ist ja jede nochmal anders. Also auch im echten Leben ist ja jede Elternbeziehung nochmal irgendwie individuell. Aber es sind drei spannende Ansätze, wie das besprochen wird. Und was ich noch spannend finde, also jetzt, als ich mir die Sachen angeschaut habe, ist natürlich schon so, ich kann halt wie nur eine Perspektive vom Kind eigentlich einnehmen. Ich meine ja keine eigenen Kinder. Also ich weiß nicht,
ja, wie das ist, wenn man Eltern ist. Schon.
Aber es ist ja auch noch spannend, wie zum Beispiel jetzt bei God of War man ja in die Rolle kommt, wo man eben einen Sohn hat und auch bei den anderen Medien die Perspektive eben von den Eltern auch gezeigt wird.
Gut, dort kann man es wirklich noch gut spüren, so, wie man auch einen Einfluss kann auf sein Kind und wie es er zum Beispiel mega falsch kann machen, aber auch mega gut kann machen in diesen Szenen. Ja, und ich glaube, so ein bisschen als wichtiges Thema ist, was wir schon vorhin gesagt haben, ist eben so das gegenseitige Lehren, das wichtig ist und so die Wandlung von dieser vertikalen in die horizontale Kommunikation und dass man eben nicht nebeneinander redet, sondern miteinander.
Voll, ja, und das ist auch noch spannend. Eigentlich in all diesen Medien erlebt man die Eltern auch als sehr verletzliche oder vielleicht von Schwächen gezeichnete Figuren, die man ja vielleicht als Kind eben auch erst im Verlauf vom Erwachsenwerden lernt. Dass eben die Eltern nicht irgendwie Übermenschen sind, sondern genau so ihre Fehler haben. Und das wird ja in all diesen drei Medien sehr schön dargestellt. Und also wenn ich jetzt noch auf den Abend von morgen zurückkomme, dort ist es auch so mit einem gewissen Humor, wird das zeigt, also die Konflikte oder die Schwierigkeiten und gleich nimmt sie es eben auch ernst. Und ich habe das Gefühl, bei all diesen Formaten, die wir jetzt heute besprochen haben, hast du auch einen gewissen Anspruch darauf, die Beziehung irgendwie ihre Vielfältigkeit zu zeigen und eben nicht einfach so plakativ schwarz-weiß.
Ja, das stimmt.
Hättest du dir noch jetzt irgendwie etwas, hast du etwas vermisst? Also hast du irgendwie das Gefühl gehabt, noch immer, jetzt vielleicht bei God of War oder auch bei Merida, also diese zwei Sachen, die du hast angeschaut, dass dort noch mehr wäre drin gewesen?
Ich muss ehrlich sagen, eigentlich nicht, weil es ist genauso, wie du es gesagt hast, es sind beide von diesen Formaten zeigen sehr gut, wie auch eben, wie gesagt, ist die verletzliche Seite, die für uns sehr eben später kommt, dass wir das mal retrospektiv realisieren, dass halt unsere Eltern das auch haben, manchmal so Momente, wo man zweifelt. Und das ist auch ein wichtiges Element, das man einbauen muss, um das Ganze auch ein bisschen echt zu machen, auch für einen Zuschauer. Dass nicht einfach eben so als die Eltern als Regierung darstellen, die über einen bestimmen.
Cool. Also was mir noch ist aufgefallen jetzt irgendwie im Vergleich von diesen drei Geschichten, ist eigentlich, dass halt bei der Araber von morgen, weil das hat wirklich über ja, eine Zeit von 14 Jahren dargestellt wird und halt auch in vier Bänden bis jetzt, man hat halt eine extreme Tiefe, wie man die Charaktere kennenlernt, wo die Entwicklung, wo die Figuren durchmachen. Und das ist natürlich schon jetzt bei einem Film wie Merida, wo irgendwie ja eineinhalb Stunden dauert, natürlich ganz andere Art, wie man die Charaktere kennenlernt. Also ich finde, jetzt bei dieser Comic-Reihe ist es halt schon nochmal einfach, man macht wirklich eine Reise mit diesen Charakteren. Ich meine, es ist jetzt auch nicht etwas, was ich an einem Tag lese. Das ist natürlich jetzt schon ein Vorteil von so einer Comic-Buch-Reihe, wo halt wirklich sich die Zeit kann nehmen, die Charaktere ganz viele verschiedene Situationen zu zeigen und nicht so, das muss so drängen.
Ja, aber ich habe das Gefühl, es hat wie beide seine Herausforderungen, die jetzt irgendwie im Comic zwar die Zeit hast und die Möglichkeiten, möglichst so Tiefe zeigen bei den Charakteren, musst du für die dann auch ein bisschen kohärent machen, dass es so wie auch stimmig ist miteinander. Und
absolut. Jetzt
in Form von einem Film musst du halt wie in einer kurzen Zeit musst du einem Zuschauer so wie ein mega gutes Bild vom Charakter in viel weniger bringen, aber auf der anderen Seite kannst du auch wie ein bisschen Raum haben zum Interpretieren und so weiter und auch ein bisschen mehr mit der, wie soll ich sagen, der Art und Weise zum Beispiel, wie sie reden auch arbeiten oder auch ein bisschen von Bewegung her bringt mir auch sehr viel Charakter um, was du halt in einem Comic nicht hast, weil es ja statisch ist. Also.
Voll, das ist eigentlich noch ein guter Punkt. Genau, das sind natürlich zwei Dimensionen, die im Comic voll fehlen. Also du hast eigentlich, wie angesprochen, es wird schon etwas gemacht mit der Sprache und so, also ein bisschen der Akzent wird quasi schriftlich umgesetzt, aber eigentlich hast du keine Ahnung, wie die Leute reden und ja, genau, auch die Bewegungen kannst du eigentlich nicht erfassen. Und das ist natürlich bei einem Film oder jetzt eben bei einem Videospiel wie God of War natürlich eine ganz andere Dimension, wahrscheinlich noch eine, die man halt auch mitbekommt von den Charakteren.
Ja, gut, dann würde ich sagen, sind wir doch am Ende angekommen. Merci vielmal nochmal für den Einsatz, Christoph Hofer.
Merci dir, Andreas Koko. Es war mir eine Freude gewesen.
Hey, wir auch.
Vielleicht hören das mal unsere Eltern und werden sich ein ablachen.
Ja, also, hey, so banal, so habe ich doch keine Ahnung.
Ja, ich glaube, in 40 Jahren schauen wir vielleicht auch noch mal ein bisschen anders auf die Geschichte zurück.
Ja, gut, vielleicht.
Wenn wir dann noch leben.
Hey, hallo. Du bist so pessimistisch, Mann. Vor allem nicht in so Zeiten wie jetzt. Ja, eben, die hat es ja gesehen, wir sind auf Social Media präsent, auf Instagram unter Beyond Format und Facebook auch, wo wir den euch immer am Laufenden werden halten und auch ein bisschen, zum Teil auch ein bisschen Sachen, Fotos werden aufladen, wenn wir über etwas Spezifisches hier in der Show haben geredet. Und aber schreibt unbedingt unter den Posts zu den Episoden, wenn ihr irgendwelche kann ich noch offene Fragen habt oder irgendwie Vorschläge oder sonst eigene Gedanken. Und eben so Themenwünsche nehmen wir gerne auf, wo wir uns etwas überlegen können.
Voll, also auch wenn ihr jetzt irgendein spezifisches Medium habt oder irgendein Buch oder einen Film, den ihr empfehlen könnt, wo irgendein Thema beleuchtet oder spannend findet, unbedingt uns sagen. Wir freuen uns sehr über Input und über euer Feedback.
Ja, und seid doch so gut, unterstützt uns, indem wir auch ein bisschen Kollegen von diesem wunderschönen Podcast erzählen. Dann wären wir unglaublich dankbar, gell, Christoph?
Ja, genau.
Ja, hey, dann merci vielmals fürs Hören und wir hören uns das nächste Mal. Tschüss!
Ciao zusammen!